Das wird diese Woche wichtig. Eine Kooperation mit Zeit Online.
Und ich schaue heute gemeinsam mit Lance Jakobsen von Zeit Online darauf, welche Themen uns in dieser Woche begleiten werden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Nach den Ausschreitungen im Flüchtlingslager Idomeni am Wochenende zeichnet sich ein bisschen ab, dass auch diese Woche wahrscheinlich weiter davon bestimmt sein wird, von der Flüchtlingskrise und wie es da jetzt weitergeht. Seit einer Woche ist ja das Flüchtlingsabkommen zwischen Türkei und der EU in Kraft. Müssen wir mit noch mehr so Bildern und Szenen wie den von gestern von Idomeni rechnen?
Ja, wahrscheinlich müssen wir damit rechnen. Das liegt daran, dass die Lage in Griechenland ja nicht besser wird. Die Menschen dort sind ja quasi in dem Land eingesperrt, obwohl sie nicht da sein wollen. Das sind ungefähr 60.000 Flüchtlinge in dem Land gerade, die nicht weiterkommen, weil die Grenze zu Mazedonien geschlossen ist, was ja auch nicht Teil des EU-Türkei-Deals ist, sondern Mazedonien einfach selbst entschieden hat, schon vor einigen Wochen. Und zurück in die Türkei werden ja auch die wenigsten geschickt bisher, weil sich die EU noch nicht wirklich traut, die wirklich, ja, sagen wir mal, heiklen Fälle anzugehen, also die Syrer vor allem. Es ist was anderes, ob man wie bisher ein paar Pakistaner zurückschickt aus Griechenland in die Türkei oder ob man syrische Familien zurückschickt. Das gäbe nochmal ganz andere Bilder und das traut sich die EU bisher nicht und das ist auch rechtlich schwieriger. Und das führt dazu, dass diese zehntausende Menschen in Griechenland sind und eigentlich weiter wollen in die EU, aber nicht weiter können. Was eine Lösung sein könnte, wäre, dass sich andere EU-Länder bereit erklären, die Menschen aus Idomeni und den anderen griechischen Lagern einfach freiwillig zu nehmen und in ihren Ländern aufzunehmen. Das haben die EU-Länder ja formal auch schon im letzten Sommer haben sie gesagt, sie nehmen 160.000 Menschen aus diesen Grenzländern der EU auf. Es passiert nur in der Praxis bisher nicht. Das ist das eigentliche Problem, dass die Menschen da in diesem Lager stehen an der Grenze und keine Perspektive haben, wie sie weiterziehen können und aber auch nicht in Griechenland selber bleiben wollen.
Wie die Praxis da aussieht, das können Sie selbst auch ziemlich genau einschätzen. Sie waren gerade auf Lesbos. Wie wirkt denn die Situation für Sie da?
Ja, das ist war eine relativ ruhige, aber auch beunruhigende Situation dort. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die meisten Flüchtlinge, also alle, die nach dem 20. März gekommen sind, dort in einem Gefängnislager eingesperrt werden. Das nennt zwar die EU nicht so, die EU nennt das Hotspot, aber in der Tat ist es eigentlich ein Gefängnis. Da ist ein großer NATO-Stacheldrahtzaun drumherum und die Leute dürfen nicht mehr raus. Und wir Journalisten dürfen da auch nicht rein. Das heißt, ich habe quasi eine Woche vor diesem Lager rund um diesen Zaun verbracht und versucht herauszufinden, was da drin vorgeht, ohne wirklich rein zu dürfen. Es gibt dann Geschichten von Menschen, die nicht ausreichend Essen bekommen, von Kindern, die nachts draußen schlafen müssen, von Pfützen, von nicht geputzten Toiletten, solche Sachen, die sich nicht kontrollieren lassen, was schon das erste Problem damit ist. Das zweite Problem ist, dass dieses Lager total überfüllt ist. Es ist für 2000 Menschen gedacht und es sind über 3000 Menschen da. Und das Absurde ist, dass direkt nebenan andere Lager, die von Freiwilligen betrieben werden und von NGOs, leer stehen, weil die Menschen eben nicht mehr dorthin dürfen. Das ist die Lage momentan auf der Insel und ja, so eine Insel ist wie so ein Container, hat mir einer der Bürgermeister von der Nachbarinsel Chios in dem Fall gesagt. Die Insel ist halt irgendwann voll und bis vor ein paar Wochen durften die Flüchtlinge noch weiterziehen aufs griechische Festland. Jetzt dürfen sie das nicht mehr und sind auf dieser Insel gefangen ja, das macht der Insel zu schaffen, das macht auch den Flüchtlingshelfern zu schaffen, die da gerne helfen würden einerseits, aber andererseits nicht zu Gefängniswärtern werden wollen in diesen Lagern und das macht natürlich vor allen Dingen Flüchtlingen selbst zu schaffen, die noch nicht so ganz verstanden haben, dass sie wahrscheinlich tatsächlich zurück müssen in die Türkei.
Der Papst hat ja jetzt auch für Ende der Woche einen Besuch angekündigt auf Lesbos. Angela Merkel will bald ein türkisches Flüchtlingslager besuchen an der Grenze zu Syrien. Solche Besuche werden natürlich wahrscheinlich noch mal mehr Aufmerksamkeit lenken auf diese Flüchtlingslager. Aber man kann wahrscheinlich unterstellen, dass weder der Papst noch Angela Merkel wirklich so die ganze Tragweite richtig mitbekommen der Realität in diesen Lagern. Wie hilfreich sind denn solche Promi-Besuche, klingt jetzt ganz furchtbar, aber solche Politiker-Besuche?
Ja, also sie sind deshalb wichtig, weil, wie Sie schon gesagt haben, dass die Aufmerksamkeit wieder darauf lenkt und weil auch die Verantwortlichen damit den Folgen ihrer Entscheidungen konfrontiert werden. Das ist ja das, was bei Merkel passiert. Also Merkel und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs haben ja mit diesem Deal quasi ihre Verantwortlichkeit für die Menschen, die ja eigentlich nach Europa wollen, so ein bisschen an die Türkei ausgelagert und damit ist es so ein bisschen aus der Reichweite der europäischen Öffentlichkeit ja auch verschwunden. Insofern ist es wichtig, dass wenn Merkel dahin reist, auch Journalisten dann natürlich mit dahin reisen und einfach mal aufschreiben, wie denn da die Situation ist. Die ist denn natürlich anders da als innerhalb Europas. Ja, sind die Lager nicht ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen groß, sondern zehntausende Menschen groß, und die Menschen schlafen halt in Zelten und nicht in Häusern oder Containern. Also diese Realität abzubilden und zu zeigen, dass das die Konsequenzen europäischen Handelns sind, ist schon wichtig an diesem Besuch. Und bei dem Papstbesuch muss man sagen, ja, der ist immer für Überraschungen gut. Ja, also der macht ja oft unerwartete Dinge. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass wir uns auch diesmal darauf einstellen können, dass da vielleicht ein paar Dinge passieren, die wir im Vorhinein nicht so ganz absehen können oder die nicht so ganz erwartbar waren. Also mal schauen, was er da wirklich auf der Insel veranstaltet, wenn er da ist.
Ich würde gerne noch mal ein paar Worte verlieren zu den Panama-Enthüllungen und vor allem deren Folgen. Die beschäftigen uns ja auch weiter vermutlich diese Woche noch. Also nicht nur mit dem neuen 10-Punkte-Plan von Bundesfinanzminister Schäuble, der da jetzt noch strenger und effektiver vorgehen möchte gegen Steuerbetrug und Geldwäsche in Steueroasen. Es bleibt auch immer noch spannend um den britischen Premier Cameron in diesem Zusammenhang. Der Druck auf ihn hat ja noch nicht wirklich nachgelassen. Jetzt hat er seine Steuererklärung veröffentlicht. Kann er damit aus Ihrer Sicht seine wackelige Position wieder ein bisschen richten?
Ja, ich würde sagen eher nein, denn es geht ja eigentlich nicht wirklich um Zahlen in dieser Angelegenheit. Es geht ja nicht darum, dass er ein paar hundert oder vielleicht auch tausend Pfund gespart hat, weil er am Offshore, an der Offshore-Firma seines Vaters beteiligt war, sondern es geht darum, dass er überhaupt daran beteiligt war und dass er das nicht von Anfang an offengelegt hat. Also insofern ist egal, wie viel Steuern er gespart hat. Das Entscheidende ist, dass er nicht von Anfang an gesagt hat, liebe britische Öffentlichkeit, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, und ich stehe dafür gerade, dass er nicht von Anfang an ehrlich war zu seinen Wählern. Und das ist, insofern wird die Steuererklärung ihm da wenig nutzen.
Das Letzte, was wir vor Panama rund um Cameron diskutiert haben, war ja immer die Brexit-Debatte oder die Brexit-Bedenken. In welche Richtung wird sich das denn jetzt vermutlich bewegen? Also wird der Brexit wahrscheinlicher durch diese aktuelle Glaubwürdigkeitsproblematik bei Cameron oder eher nicht?
Ja, es wird wahrscheinlich den Brexit-Gegnern, beziehungsweise den Brexit-Befürwortern, also den EU-Gegnern, in diesem Fall eher nutzen, weil es natürlich schwer ist, für einen Deal zu stimmen, der von einem Politiker verantwortet wird, der jetzt in dieser Steuersache oder in dieser Offshore-Panama-Sache nicht ganz ehrlich war. Und man sieht hier an einem anderen europäischen Thema, dem Referendum in den Niederlanden über dieses Ukraine-Assoziierungsabkommen, das war letzte Woche ja relativ groß, sieht man ja, wie ein sehr komplexes Thema, wie es dieses Assoziierungsabkommen war und wie es jetzt auch die Detailfragen des Brexits sind, runtergebrochen wird auf eine einfache Emotion. Das war in den Niederlanden die Emotion, wir wollen die Ukraine irgendwie nicht in der EU haben und die EU soll sowieso nicht so viel außerhalb ihres eigenen Zuständigkeits tun, bitte. Und in der UK ist das die einfache Emotion. Cameron hat da was ausgehandelt, um sich selbst auf die sichere Seite zu bringen, aber das ist vielleicht nicht das Beste für unser Land und deshalb stimmen wir jetzt für den Brexit. Und das ist das Gefährliche an den Panama Papers für diese Brexit-Debatte.
Das sagt Lenz Jakobsen von Zeit Online. Ich sage vielen herzlichen Dank für den Ausblick auf die Woche.
Danke Ihnen. Tschüss.
Das wird diese Woche wichtig. Eine Kooperation mit Zeit Online.